All die vielen Kunstwerke, die ganzen beliebten alten Schinken von der Renaissance bis heute, von Da Vinci, Botticelli, bei Rembrandt und Co. bis Picasso und Beuys. Wir könnten diese Kunst nicht sehen, wenn nicht irgendwann irgendwer diese Kunst gekauft und gesammelt hätte. Und in den seltensten Fällen sind das Museen gewesen am Anfang, in den allermeisten Fällen sind es Privatleute gewesen, mit entsprechend viel Kleingeld natürlich, die Kunst sammeln. Kunst ist eine der ältesten alternativen Wertanlagen und deshalb reden wir jetzt auch mal über Kunst. In unserem Tagesthema Sammle dich reich haben wir das genannt. Christian Sehrendt ist Fachmann auf diesem Gebiet, Kunsthistoriker ist er, der unter anderem auch einige durchaus nützliche Bücher geschrieben hat, zusammen mit einem Kollegen, zum Beispiel Das kann ich auch, Gebrauchsanweisung für moderne Kunst oder ein Buch über Geschichten und Mythen rund um die Documenta mit dem Titel Ist das Kunst oder kann das weg? Angenommen, ich habe gerade 10.000 Euro auf der hohen Kante, wie könnte ich das in Kunst anlegen, was meinen Sie?
Also am besten überhaupt nicht, viel zu wenig.
Okay, mit was müsste ich einsteigen?
Man kann es anlegen, also man kann zum Beispiel einen jungen Kunststudenten davon monatlich eine Zeit lang unterstützen und hoffen, dass der dann irgendwann mal berühmt wird und dankbar bleibt.
Okay, mit welcher Summe können wir anfangen zu reden?
Also die Kunstfonds, die ab und zu aufgebaut wurden in den letzten Jahren, die verlangen eigentlich so ab 100.000 Euro aufwärts, also sechsstellige Einlage. Und dazu kommen natürlich dann die Managementgebühren, das ist eher was fürs dicke Portemonnaie.
Okay, angenommen, ich hätte so viel Geld. Welche Kunstgattung würden Sie denn empfehlen? Malerei, Skulptur, Fotografie oder noch ganz was anderes?
Also wenn man in einen Kunstfonds einzahlt, hat man darauf letztlich gar keinen Einfluss, weil dann suchen die Experten des Finanzinstituts, das den Fonds auflegt. Sie suchen dann selbst eine Sammlung zusammen, sozusagen, nehmen wir an, 100 Kunstwerke, von denen sie glauben, dass die sich positiv entwickeln, wertmäßig, schmeißen die sozusagen in eine Kiste und 5 Jahre später wird die Kiste aufgemacht und die Kunstwerke werden wieder verkauft.
Und wo sind die Kunstwerke in den 5 Jahren?
Was die dann wert sind?
Nee, wo die sind?
Die werden wahrscheinlich entweder irgendwo ausgestellt, also als Leihgabe, reisen die herum oder befinden sich in einem Depot.
Also sie gehören nicht mir?
Nein, mir gehört praktisch nur ein Anteil oder ich darf sie gelegentlich ausleihen. Sowas ist möglich, aber sie gehören mir nicht richtig.
Aber ich darf sie mal kostenlos anschauen.
Das auf jeden Fall. Also wenn man jetzt selbst sammelt auf eigene Faust, dann gibt es natürlich immer bestimmte Empfehlungen, denen man folgen kann. Es gibt bestimmte Gattungen und Künstler, die dann in Mode sind und die möglicherweise ganz schnell wieder verschwinden. Es ist wirklich wie ein Lotteriespiel, wenn man sich die zeitgenössische Kunst anguckt. Man kann wirklich nicht sagen, was davon in 10, 20, 30 Jahren noch an Wertbestand haben wird und was wieder verschwindet.
So ist es mit der zeitgenössischen Kunst. Oder empfehlen Sie eher, wenn man entsprechend viel Geld eben hat auf der hohen Kante, vielleicht eher in Kunst zu investieren, die schon ein paar hundert Jahre alt ist?
Ja, aber da besteht die Schwierigkeit darin, dass die guten Stücke im Prinzip in Museumssammlungen sind und auf dem freien Markt gar nicht mehr erhältlich.
Naja, ab und zu hört man ja davon, von so exorbitanten Versteigerungen.
Ja, aber das ist, also wenn man jetzt sozusagen sein Geld anlegen will oder sein Geld vermehren will durch Kunst, ist das eher was für Leute, die eh schon viel Geld haben und dann auch das Risiko eingehen können, dass sie davon wieder etwas verlieren. Aber wir waren ja ausgegangen von sozusagen dem mittelgroßen Sparer.
Richtig.
Der seine 10.000 Euro gut anlegen will. Und da ist der Kunstmarkt natürlich eine komplexe Sache. Der Kunstmarkt ist intransparent und hochgradig erratisch. Das heißt, ich kann überhaupt nicht ohne Fachkenntnis berechnen, was ein Kunstwerk in Zukunft wert sein wird. Da muss ich mich im Prinzip jahrelang richtig reinbeißen ins Thema.
Das heißt also auch, selbst wenn ich so Anteile kaufe an einem Kunstfonds, ist das Ihrer Meinung nach hochriskant?
Ja, weil die Performance ist meistens dann doch so enttäuschend, dass das von den Fondsgebühren aufgefressen wird. Nehmen wir mal an, wir haben 100 Werke und von den 100 entwickeln sich nur 10 positiv, also Wertsteigerung, können mit Gewinn verkauft werden. Mhm. Die anderen 90 stagnieren. Da haben wir im Prinzip dann schon für die meisten Anleger ein Minusgeschäft, weil ja die Managementgebühren getragen werden müssen, während der Wert der Kunstwerke gleich geblieben ist. Nehmen wir mal an, in einer Auktion wird ein Bild von eines Künstlers mit hohem Gewinn weiterverkauft. Also weiß ich, da ist eine 300-prozentige Rendite. Und es ist durchaus möglich, dass vom gleichen Künstler 5 weitere Werke bei der Auktion liegen bleiben. Die Medien, und das ist eben das Problem der verzerrten Wahrnehmung, berichten aber immer nur über Umsatzrekorde und Preisrekorde, sodass wir Außenstehende dann glauben, der Kunstmarkt sei ein Eldorado.
Wer ist das denn dann, der dann so in Kunstfonds zum Beispiel investiert? Was sind das für Leute?
Das sind überwiegend Leute, die sowieso schon ein sehr hohes Vermögen haben und dann im Rahmen der sogenannten Portfolio-Diversifizierung einfach ihr Vermögen streuen. Im Prinzip ist es aber so, dass man mit Kunst nicht unbedingt Geld verdienen will, sondern mit dem Kunstkauf kaufe ich mir vor allem Sozialprestige. Ich kaufe mir nämlich ein neues Image. Ich sage, hört zu, Leute, ich bin nicht mehr in Aktien interessiert, ich bin kein Finanz- und Immobilienhai mehr, sondern, Leute, aufgepasst, ich bin ein kultivierter Mensch, der sich mit Kunst auseinandersetzt. Und deswegen kaufe ich Kunst. Ich möchte sozusagen sozial aufsteigen. Ich möchte mich beliebt machen.
Selbst dann über diese Kunstfonds, wo ich dann ja zu Hause gar kein Kunstwerk habe zum Vorzeigen und zum Prahlen.
Das ist was, ja, selbst dann. Also ich kann natürlich sagen, ich kann das natürlich entsprechend dann streuen und sagen, das ist jetzt irgendwie mein Ding. Und ich kann ja auch ab und zu ein Werk ausleihen. Ich kann dann aber auch die Ausstellungen besuchen, die als Leihgabe in verschiedenen Museen dann touren. Also die Kunstfonds wollen ja auch nach außen treten dann manchmal, indem sie ihre Sammlung zeigen. Das ist natürlich schon was anderes. Ein anderes Beispiel. Viele Leute, die früher in ihrem Vorleben sozusagen Dinge getan haben, die nicht so groß angesehen waren, versuchen sich über die Kunstsammlung ein besseres Image zu geben. Nehmen wir mal an, ich bin ein Geschäftsmann, der in seiner Frühphase durch ruppige Methoden, die an Mafia-ähnliches Gebaren grenzen, groß geworden. Dann habe ich ein Interesse daran, dass diese Episode meines Lebens irgendwann vergessen wird. Trete ich dann als Kunstsammler auf, selbst wenn ich einen Teil meines Vermögens verlieren würde, wird über mich im Feuilleton berichtet und nicht mehr auf den Wirtschaftsseiten. Ich habe dadurch mein Image verändert. Also ich bin dadurch ein kultivierterer Mensch geworden, unabhängig davon, ob ich jetzt mein Vermögen mit Kunst vermehrt habe, weil das ist tatsächlich sehr schwierig.
Haben Sie Geld in Kunst investiert?
Nein, ich male lieber selber, so nach dem Motto, das kann ich auch.
Und wird das an Wert zunehmen?
Nicht ausgeschlossen. Also wenn man jetzt sozusagen als Schriftsteller berühmt werden würde, dann könnten natürlich auch irgendwann die Nebenprodukte, die man in seinem Leben so angefertigt hat, auch, sagen wir mal, moderat im Wert steigen.
Christian Sehrendt, vielen Dank. Kunsthistoriker und Buchautor über Kunst als Wert- und Geldanlage. Unser Tagesthema heute: Sammle dich reich.